Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Dienstag, den 22. November. Zusammengestellt von Radio Dreieckland in Freiburg. Und das sind die Themen. Schon morgen am Mittwoch soll der Castor in Frankreich rollen, ein Tag früher als geplant. Der Widerstand lässt sich davon aber nicht beeindrucken und ruft ebenfalls einen Tag früher zur Blockade auf. Vertuschen, Mauern sperren. So kann man den Umgang der baden-württembergischen Regierung in Sachen Heidelberger Spitzelaffäre beschreiben. Nun haben Betroffene Klage eingereicht. Ende November findet in Durban die nächste Weltklimakonferenz statt. Mit sogenannten Klimamaßnahmen soll das Kyoto-Protokoll doch noch umgesetzt werden. Und schließlich nach Italien. Wir widmen uns der außerparlamentarischen Linken nach dem Rücktritt Berlusconis. Die französischen Behörden haben die Abfahrt des Castortransports von Wallon nach Gorleben um einen weiteren Tag vorverlegt. Der Transport soll nun schon am Mittwoch, den 23. November, erfolgen. Offensichtlich soll damit versucht werden, der starken europaweiten Blockademobilisierung der Atomkraftgegnerinnen und Gegner zu entkommen. Sowohl das Blockadecamp in Wallon als auch die Südblockade haben auf diese Entscheidung reagiert und verlegen ihre Aktionen ebenfalls um einen Tag nach vorne. Radio Dreieckland sprach am Dienstagmorgen mit Andreas Raschke, einem Sprecher der Südblockade.
Ich bin einer der Pressesprecher der Südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen. Das ist ein Zusammenschluss von parteiunabhängigen Anti-Atom-Gruppen zwischen Köln und Freiburg, also im Prinzip aus dem gesamten südwestdeutschen Raum. Und wir haben uns zusammengeschlossen, um eben schlagkräftiger und effektiver arbeiten zu können.
Ihr bereitet auch die diesjährige Südblockade vor. Und wenn man auf eure Internetseite schaut, sieht man gleich, der Castor kommt früher, die Igel sind trotzdem schon da. Das heißt, es geht früher los.
Das heißt, das geht früher los, genau. Also wir rechnen damit, nach momentanem Stand soll ja der Castor-Transport morgen am Mittwoch mittags losfahren in Frankreich. Die französische Seite ist sehr nervös wegen dem Widerstandscamp in Wallonie und versucht mit allen möglichen Mitteln diesen Castor-Zug außer Landes zu bekommen, bevor sich zu viel Widerstand sammelt. Das liegt unter anderem daran, dass die Mobilisierung für dieses Camp in Wallonie, die ja gesagt haben, sie wollen diesen Castor nicht losfahren lassen, einmalig ist in der Geschichte der Anti-Atom-Bewegung. Das ist zurzeit tatsächlich ein Novum, dass eine völlig spektrenübergreifende, auch Gewerkschaften mit drin, Umweltverbände, Parteien, dazu aufrufen, diesen Castor-Transport nach Gorleben nicht fahren zu lassen. Und das führt dazu, dass der Castor, wie gesagt, morgen Mittag schon losfahren soll. Und dann werden wir sehen, wo er denn auf welche Blockaden trifft.
Hast du direkte Kontakte dorthin oder weißt du, wie es dort inzwischen aussieht in diesem Camp?
Wir sind ziemlich gut vernetzt. Das haben wir ja schon über Jahre aufgebaut, dass die Widerstandsgruppen international zusammenarbeiten. Also das Camp ist aufgebaut. Es gibt verschiedene Schulen, die geschlossen wurden, weil sie in der Nähe der Aktionsorte bzw. der Bahngleise liegen. Also die Behörden sind extrem nervös dort vor Ort. Straßen werden gesperrt, Zufahrtswege blockiert von jetzt, obwohl noch gar nicht Leute anreisen für das Camp, sondern tatsächlich erstmal nur der Aufbau läuft. Also es ist eine ganz angespannte Situation in Frankreich vor Ort.
Im Moment sieht es so aus, dass nicht am Donnerstag, sondern schon morgen ein großer Treffpunkt in Karlsruhe stattfinden wird.
Wir haben uns einfach in der Vorbereitungsgruppe entschlossen, aufgrund dessen, dass der Castor-Transport vorgezogen wurde, unser gesamtes Programm Südblockade einen Tag nach vorne zu verlegen. Das heißt, wir beginnen morgen Abend ab 19.30 Uhr in Karlsruhe im Gewerbehof, Steinstraße 22 ist das, mit einer Informationsveranstaltung. Dort können sich die Leute erstmal sammeln. Man kann sich zu warm werden miteinander. Man kann sehen, wer hat die Zeit gefunden zu kommen und kann dann unsere Strategie erläutern, wie wir uns vorstellen, diesen Castor-Transport zu blockieren.
Wir sehen, dass nicht nur ihr gegen den Castor-Transport seid, sondern zum Beispiel auf Kantrazum kann ich auch lesen, eine Nachricht von gestern, dass die Polizeigewerkschaft fordert, den Castor zu stoppen.
Die Polizeigewerkschaft fordert schon seit Jahren, dass ihre Beamten, ihre Mitglieder sicher vor dieser Strahlung sind. Das ist tatsächlich auch eine Angst, die ja viele Polizisten, die im Dienst dort eingesetzt werden, haben, dass sie eben tatsächlich zu viel Strahlung abbekommen. Und da wird ja genauso abgewiegelt, wie eben Bürger, die in der Nähe von AKWs wohnen, auch abgewiegelt werden, dass da nichts Gefährliches ist. Insofern ist das schon, ist das jetzt nichts Neues, dass die fordert, dieser Transport darf nicht stattfinden. Das geht ihr tatsächlich einfach um den Schutz der Polizisten.
Der Schutz der Polizisten, der wäre ja auch als Selbstschutz zu gewährleisten, wenn die Polizisten einfach sich weigern, sich dieser Strahlung auszusetzen, oder?
Natürlich, das wäre, ich meine, das ist immer unser Tipp zu sagen, ihr müsst diesen Dienst ja nicht machen, verweigert den Dienst. Allerdings muss man da eben klar haben, die Polizei ist ein, ich sag mal, semi-militärisch organisiertes Struktur. Jemand, der dort den Dienst verweigert, könnte in Zukunft auch Schwierigkeiten haben, einen normalen Dienst weiterzumachen. Also das ist tatsächlich schwieriger, als Polizist den Dienst zu verweigern, wie als sonstiger Arbeitnehmer. Man muss dann eben tatsächlich auch mit Konsequenzen rechnen, so oder so. Das gilt aber für Arbeitnehmer genauso, also von daher.
Morgen, den 23., soll der Castor in Frankreich losfahren. Wir können damit rechnen, dass es die ein oder andere Blockade schon in Frankreich geben wird. Er wird irgendwann in Deutschland erwartet. Wisst ihr schon, welche Route er nimmt oder worauf richtet ihr euch da ein?
Nein, wir wissen das noch nicht. Das ist immer noch geheim. Wir überwachen im Moment oder versuchen, die Strecken zu überwachen, um eventuelle Polizeibewegungen an den Strecken schon mal mitzubekommen und einzuordnen. Bisher gehen wir nach wie vor davon aus, dass erster Anlaufpunkt Wörth in der Pfalz sein wird. Das war die vergangenen Jahre immer die Hauptstrecke, die sie genommen haben, weil es die Strecke war, die sie am besten unter Kontrolle halten konnten und keine Hauptstrecke war, also kein normaler Personen- und Güterverkehr auf der Strecke stattfindet. Es kann aber durchaus sein, dass er auch über Saarbrücken kommt oder auch über Kehl kommt. Wir bleiben da flexibel und werden im Zweifelsfalle die Südblockade rechtzeitig verlagern, sodass wir auf jeden Fall mit der Südblockade an der richtigen Strecke sind.
Wer jetzt teilnehmen möchte an den Blockadeaktionen, an dem Castor-Widerstand, was sollte man mitbringen, was sollte man zu Hause lassen?
Was sollte man mitbringen? Im Prinzip ist das eine schwierige Frage, weil es sehr umfassend ist. Also wir haben auf der Internetseite seitenlange Hinweise, was man am besten mitnimmt und was man am besten zu Hause lässt. Also das fängt an bei Telefonbüchern, die natürlich auf politischen Aktionen nichts verloren haben. Das geht dazu, dass man natürlich an Medikamente denken muss, die man braucht, eventuell. Ganz wichtig sind natürlich warme Kleider, Wechselkleider. Sollte tatsächlich die Polizei Gas oder Wasser einsetzen, um uns zu räumen, dann ist es natürlich wichtig, dass man danach trockene Sachen dabei hat, irgendwo gebunkert. Decken und so weiter und so fort. Also im Prinzip alles, was man braucht, da findet man aber auf der Homepage tatsächlich ganz viele Hinweise zu.
Radio Dreieckland sprach mit Andreas Raschke, einem Sprecher der Südblockade. Die Adresse im Internet lautet castor-südblockade.de. Vertuschen, Mauern, Sperren. So kann man den Umgang der baden-württembergischen Regierung in Sachen Spitzel-Affäre beschreiben. Ende 2010 wurde in Heidelberg ein verdeckter Ermittler enttarnt. Er hatte sich in linke Kreise eingeschlichen, sollte Studierende und Antifaschistinnen und Antifaschisten aushorchen und überwachen. Und nicht nur das. Er beteiligte sich auch an der Planung und Ausführung von Aktionen, wie etwa der Südblockade des Castor-Transports im Pfälzischen Berg. Doch Simon Brenner, wie er sich nannte, flog auf und ist seitdem verschwunden. In Heidelberg verlangt man Aufklärung und Konsequenzen in Sachen Spitzelaffäre. Doch die beteiligten Behörden mauern, wo sie nur können. Mittlerweile haben einige Betroffene Klage eingereicht. Der AK Spitzelklage unterstützt und begleitet diese Klage. Heike Demmel von Radio Z in Nürnberg sprach mit Timo und Dandl vom AK Spitzelklage über ihre Forderungen und die neuesten Entwicklungen.
Wodurch kamt ihr überhaupt darauf, dass Simon Prommer ein Spitzel war?
Es war ein totaler Zufall, dass er enttarnt werden konnte. Er war im Sommer 2010 in Südfrankreich unterwegs und ist da irgendwann mal auf einem Campingplatz gelandet, auf dem auch eine Frau war, die öfter mal in Heidelberg war und da auch Leute aus der linken alternativen Szene kannte. Und er ist dann im Laufe des Abends ihr von einer anderen Person, die ihn von früher kannte, als der Simon von der Polizei vorgestellt worden. Und diese Frau hat ihn dann irgendwann mal wieder getroffen und hat dann am nächsten Morgen eben eine Frau aus dieser Gruppe angerufen und hat gesagt, hey, der Typ, mit dem er da gestern unterwegs war, das ist ein Polizist, der wurde mir auf einem Campingplatz als Polizist vorgestellt. Und dann sind ein paar Leute zu ihm hingegangen und haben ihn direkt darauf angesprochen, hey, du bist doch Bulle. Und da hat er dann gesagt, ja. Und daraufhin ist er dann eben in ein Konfrontationsgespräch mit mehreren Menschen verwickelt worden und hat dann auch tatsächlich alles zugegeben.
Er ist dann ziemlich schnell auch verschwunden aus Heidelberg. Was wisst ihr bisher darüber, auf wen, auf welche Gruppen er angesetzt war?
In der parlamentarischen Anfrage, die recht früh gestellt wurde von den Grünen, war die AIHD, also Einzelpersonen aus der AIHD beziehungsweise aus der antifaschistischen Szene, andersrum.
Die AIHD ist die antifaschistische Linke Heidelberg.
Antifaschistische Initiative Heidelberg, Entschuldigung. Also es geht konkret um 4 Ziel- und Kontaktpersonen. Das ist die Zahl, die genannt worden ist. Wir wissen allerdings nicht, wie viel davon Ziel- und wie viel Kontaktpersonen sind. Und wissen in Teilen aber, um welche Personen es sich handelt.
Ist denn bisher schon das gesamte Ausmaß des Einsatzes klar?
Nee, das ist ja genau das Problem, das wir im Moment haben. Wir wissen ja auch, dass noch mehr verdeckte Ermittlerinnen in Heidelberg unterwegs waren zumindest. Ob sie es noch sind, auch das wissen wir nicht genau. Das ist uns auch aus Regierungskreisen, aus grünen Regierungskreisen bestätigt worden, dass noch weitere Spitzel im Einsatz waren. Das würden wir ja alles gerne wissen, wie lange der Einsatz überhaupt angesetzt war, wann er überhaupt begonnen hat, wer das Ganze letzten Endes auch in die Wege auf den Weg gebracht hat.
Jetzt ist Grün-Rot seit einem Jahr bald schon im Amt in Baden-Württemberg. Was hat sich bisher getan?
Quasi nichts. Also in der Tat ist es so, dass so wenig passiert ist, dass Hans-Ulrich Sgahl, der innenpolitische Sprecher von den Grünen, der die parlamentarischen Anfragen gestellt hat, jetzt wieder, nachdem wir Druck gemacht haben, eine parlamentarische Anfrage gestellt hat, eine kleine Anfrage, also hat als Regierungsmitglied ein Mittel der Opposition herangezogen, um überhaupt mal nochmal etwas Fortschritt zu kriegen.
Also das an die eigenen Leute gerichtet?
Genau, an die eigenen Leute gerichtet. Ich möchte aber ihn jetzt nicht als Druckmacher darstellen, der Aufklärung versucht. Er tönt es immer großspurig an. Im Endeffekt passiert recht wenig.
Ihr habt ja auch immer wieder die Frage öffentlich gestellt, aus welchem Grund denn diese Gruppen infiltriert wurden. Gibt es da drauf mittlerweile irgendwelche Antworten?
Die einzige Antwort, die es da drauf gibt, ist ein absoluter Skandal. Begründet wird der komplette Einsatz des einen oder der mehreren Spitzel damit, dass genau 53 Kilometer von Heidelberg entfernt in einer Wohngemeinschaft, in einer alternativen Wohngemeinschaft, bei einem Zufallsfund, bei einer Hausdurchsuchung, die auch gar keinen politischen Hintergrund hatte. Und da sind eben die hausdurchsuchenden Beamtinnen und Beamten zufällig in den Keller gelatscht und haben da 7 Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit gefunden. Und diese Flaschen sollten anscheinend irgendwie dazu befähigen, sie in Molotow-Cocktails zu verwandeln. Und diese Leute sollen Kontakt zu Antifa-Szene in Heidelberg gehabt haben. Das ist das Konstrukt, aber das ist schon aus zeitlichen Abläufen gar nicht möglich, weil diese Hausdurchsuchung war Anfang November und wir wissen, dass Simon Brommer alias Simon Brenner bereits Mitte November als Tarnfigur Mails an seine Einsatzleiter geschrieben hat. Also so, das kann schon vom zeitlichen Ablauf überhaupt nicht sein.
Ihr fordert weiter Aufklärung zu diesem Einsatz und nun haben auch Betroffene Klage eingereicht, Betroffene dieses Spitzeleinsatzes, worüber natürlich auch geguckt werden soll, was ist da wirklich passiert. Wie geht es im Augenblick weiter bei dieser Klage?
7 betroffene Personen haben jetzt Klage eingereicht beim Verwaltungsgericht Karlsruhe und wollen darüber natürlich eine lückenlose Aufklärung und noch weitere Grundrechtseinschränkungen auch obsolet machen lassen und den Einsatz für unrechtmäßig erklären lassen und das Polizeigesetz nochmal zur Disposition stellen. Aber es gibt mittlerweile eine Sperrerklärungsverfügung der Heidelberger Polizeidirektion. Das heißt, dass die Einsatzanordnung, die von der Heidelberger Polizeidirektion an das Innenministerium gestellt wurde, Innenministerium, hallo LKA, schickt uns mal ein paar verdeckte Ermittlerinnen oder wie es im Fachjargon heißt, menschliche Quellen. Jedenfalls diese Sperrerklärung soll vom jetzigen Innenminister, das ist Reinhold Gall von der SPD, unterschrieben werden. Und wenn dieser Mensch diese Sperrerklärung unterschreibt, dann werden dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe bestimmte Informationen nicht zugehen können. Also die kriegen dann keine Akteneinsicht. Dann haben wir auch das Problem, dass wir erstmal nicht mehr weiterkommen. Dann müssten wir gegen diese Sperrerklärung erstmal klagen und die andere Klage außer Kraft setzen.
Das ist dahingehend auch interessant, dass von Regierungskreisen immer wieder verlautbart wird, dass die Aufklärung deswegen wenig langsam vonstatten geht, beziehungsweise nicht vonstatten geht, weil sie eben keine Chance haben, in den Polizeiapparat reinzukommen. Dass sie als Regierung nicht in der Lage sind, Zugriff auf Akten aus der Polizeidienststelle zu kriegen, dass ein, wie Skal es formuliert hat, militärischer Geist dort herrscht, der Regierung es quasi unmöglich macht, einzugreifen. Und das heißt, jetzt mit dieser Sperrerklärung wurde das quasi von der Polizeidirektion auch in die Öffentlichkeit getragen, dass sie massiv daran interessiert sind, dass diese Aufklärung nicht stattfindet. Und die Regierung hätte genau bei dieser Sperrerklärung die Möglichkeit zu sagen, wir wollen aber gerne Aufklärung und hätte da die Möglichkeit, eben diesen Filz zu durchbrechen, diesen ausgekoppelten Polizeiapparat, der quasi außer Kontrolle geraten ist. Unter dem Kontext müssten wir eigentlich von Herrn Gall erwarten, dass er das macht. Aber leider sind die Befürchtungen eher anders.
Heike Demmel von Radio Z in Nürnberg sprach mit Timo und Dantl vom AK Spitzelklage. Die Welt braucht eine neue Klimaschutzvereinbarung. Um die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern, müssen sich Vertreter und Vertreterinnen sämtlicher Staaten auf gemeinsame Ziele einigen. Versucht wird das jeweils an den UNO-Klimakonferenzen. Im Moment geht es um ein Folgeabkommen zum Kyoto-Protokoll. Dieses läuft gut in einem Jahr, Ende 2012, aus. Um die Folgen des Klimawandels aufzufangen und neuen Auswirkungen entgegenzutreten, sollen sogenannte Klimamaßnahmen ergriffen werden. Und diese kosten. An der Klimakonferenz in Durban wird es folglich darum gehen, wer diese Kosten übernimmt. Ein Beitrag von Cheyenne Mackay von Rabe aus Bern.
Das Kyoto-Protokoll legt fest, wie viel Treibhausgase die Industriestaaten ausstoßen dürfen. Über 190 Staaten haben das Kyoto-Protokoll ratifiziert. Die USA und China lehnen es bisher ab. Mit dem Kyoto-Protokoll sollen 5,2% weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als noch vor 20 Jahren. Trotz dieser Verpflichtungen ist es bisher fast nicht gelungen, den Treibhausgasausstoß zu reduzieren. Ob mit oder ohne Abkommen, der Klimawandel lässt sich nicht mehr aufhalten. Deshalb hat man an der letzten Klimakonferenz einen Pool geschaffen, mit dem Klimamaßnahmen finanziert werden sollen. Dafür stehen bis Ende nächstes Jahr 100 Milliarden Dollar zur Verfügung. Nicole Werner ist Klimaspezialistin bei der Organisation Allianz Süd.
Klimamaßnahmen sind eben nicht nur Maßnahmen, die dazu führen, dass Emissionen begrenzt werden oder die Emissionen reduziert werden weltweit, sondern Klimamaßnahmen, damit sind auch Maßnahmen gemeint zur Anpassung an den Klimawandel.
Besonders Entwicklungsländer sind von den Folgen des Klimawandels betroffen. Nicht überall, wo eine Naturkatastrophe passiert, kann man diese mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. Trotzdem sei es nötig, genau dort das Geld für Klimamaßnahmen einzusetzen.
Ich kann nicht bei jedem einzelnen Ereignis sagen, das ist jetzt wirklich ein Klimaereignis und durch den Klimawandel entstanden. Was wir aber sehen, in den letzten Jahren haben Dürrekatastrophen oder Überflutungen zugenommen. Das beeinflusst Menschen und das führt dazu, dass weniger Wasser zur Verfügung steht, dass Nahrungsmittel weniger zur Verfügung stehen. Das ist mal so etwas, wo dieses Geld reinfließen muss. Und das nächste ist dann, welchen Weizen kann man anbauen, der zum Beispiel mit weniger Wasser auskommt in Gebieten, wo in Zukunft weniger Regen fällt.
Mit den Klimamaßnahmen werden also die Folgen des Klimawandels aufgefangen. Klimamaßnahmen sind jedoch nur Symptombekämpfung. An der Klimakonferenz in Durban geht es darum, ein Folgeabkommen zum Kyoto-Protokoll zu erarbeiten. Damit die Folgen des Klimawandels nicht noch verheerender werden, muss man den Anstieg der Temperatur auf 2 Grad begrenzen. Das ist eine der Kernforderungen. Doch dazu müssen die Länder dieser Welt auch bereit sein, Maßnahmen umzusetzen, um weniger schädliche Emissionen auszustoßen. Nicole Werner, Klimaspezialistin bei der Organisation Allianz Süd, sagt, um das zu erreichen, brauche es größere Anstrengungen als bisher.
Bei dem, was bisher zugesagt worden ist, werden wir voraussichtlich in den nächsten 30 bis 40 Jahren diese 2-Grad-Grenze überschreiten. Wenn wir das verhindern wollen, dann müssen die Industrieländer 25-40% ihrer Emissionen 2020 reduzieren. Das Kyoto-Protokoll hat bisher eine Reduktion der Industrieländer von knapp über 5% festgeschrieben. Und daran sehen wir, wie dringend es nicht nur ist, dass das Kyoto-Protokoll an sich verlängert wird, sondern dass auch Reduktionen, zu denen sich die Industrieländer verpflichten, stark ansteigen muss.
Ob die Länder dieser Erde es schaffen, die Welt vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen, entscheidet sich an der nächsten Klimakonferenz. Sie startet Ende Monat im südafrikanischen Durban.
Cheyenne Mackay von Rabe aus Bern sprach mit Nicole Werner von Allianz Süd. Nicht die italienische Linke hat Berlusconi weggefegt, sondern die europäische Politik. Die Erleichterung ist zwar erst einmal da und Mario Monti wird vermutlich einen anderen Politikstil pflegen als sein Vorgänger Berlusconi. Denn, so Matthias Durchfeld, die Italienerinnen und Italiener mussten in den letzten Jahren so eine eklige, vulgäre, sexistische, rassistische Politik und Sprache ertragen, wie es sich keiner außerhalb Italiens wirklich vorstellen kann. Doch was ist mit der Linken in Italien? Wird es einen Aufschwung für eine Linke nach Berlusconi geben? Dazu nun Matthias Durchfeld vom Geschichtsinstitut in der Reggio Emilia im Gespräch mit Radio Korax in Halle.
Um den G8-Gipfel herum in Genua hieß es schon, die italienische Linke sei die vielleicht mobilisierungsfähigste und kreativste Europas. Es gab danach Generalstreiks und Millionendemos gegen die Abschaffung des Kündigungsschutzes und den Irakkrieg. Aber inzwischen ist es irgendwie, zumindest was hier ankommt, ganz schön still geworden. Es heißt nun hin und wieder, mit und nach Genua wurde die Linke zerschlagen. Auch als zum Beispiel, was mir sehr aufgefallen ist, in Italien alle Sinti und Roma ihre Fingerabdrücke abgeben sollten, war es scheinbar still. Gibt es noch eine Linke oder ist sie unter Berlusconi komplett zum Stillstand gekommen?
Also Genua 2001 war schon eine katastrophale Niederlage, würde ich sagen. Also unabhängig von den einzelnen menschlichen Aspekten, die eigentlich mindestens genauso wichtig sind wie die politischen, aber das ist jetzt nicht Thema, ist in dem Zusammenhang um den G8-Gipfel 2001 herum so viel mobilisiert worden hier, von verschiedensten Schichten, von verschiedensten politischen Ansätzen, hat es unzählige Initiativen, Diskussionsveranstaltungen, Buchbesprechungen, Bet- und Meditationsstunden, Demonstrationen, militante Demonstrationen, Besetzungen, alles Mögliche gegeben. Inhaltliche Arbeit, sehr viel inhaltliche Arbeit, nicht nur die demonstrative Präsenz auf den Straßen. Das Resultat war, wie wir alle wissen, null. Politisch sind die Forderungen nicht aufgegriffen worden, die wir hatten, und innenpolitisch eben mit der Gewalt gegen die Demonstranten und die Verhafteten hinterher war das sicherlich eine ganz schlimme Situation, die dazu geführt hat, dass die italienische außerparlamentarische Linke und ich würde fast sagen, fast eine Generation der italienischen außerparlamentarischen Linken ja teilweise geschockt war, teilweise sich zurückgezogen hat oder in jedem Fall erstmal nicht wusste, wie es denn jetzt weitergehen soll. Man muss allerdings auf der anderen Seite sagen, dass es innerhalb der italienischen Gesellschaft nach wie vor viele, viele einzelne Aktivitäten gibt. Also was ihr sicherlich auch in Deutschland gehört habt, die Demonstration in Rom im letzten Monat, das war die größte Demonstration in Europa. Insofern die Mobilisierungsmöglichkeit in Italien ist noch da. Da waren übrigens auch die Gewerkschaften hier mit dabei. Insofern waren das nicht nur junge Leute, nicht nur neue Indignados, sondern ganz viele auch der mittleren und älteren Generation. Aber da war es voll in Rom, da waren Hunderttausende. Ansonsten gibt es seit Monaten, seit Jahren Auseinandersetzungen, zum Beispiel auch da, sowohl inhaltlich als auch auf der Straße, als auch militant teilweise gegen die Hochgeschwindigkeitstrasse im Bereich zwischen Italien und Frankreich, und weil die Susa, die hören dort nicht auf, die geben nicht nach, die wollen ihre Gegend nicht sich zubauen lassen. Es hat im Sommer dieses Referendum, also eine Volksabstimmung gegeben, weil die damalige Berlusconi-Regierung plötzlich wieder Atomkraft einführen wollte in Italien. Das ist abgeschmettert worden, mehrheitlich. Es hat ein Referendum, eine Volksabstimmung gegeben über das Verbot der privaten Nutzung von Wasser. Wasser ist ein öffentliches Gut. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass überhaupt eine Volksabstimmung hier wieder über die 51%-Hürde kommt, also damit eigentlich gültig wäre und irgendwie, ich weiß nicht, 95% haben dann eben gegen die Privatisierung gestimmt. Insofern müsste das eigentlich umgesetzt werden. Das Problem ist, in so vielen Themen, es wird nicht umgesetzt. Es gibt einen politischen Erfolg, das Problem ist, es wird nicht umgesetzt. Die Parlamente haben keine entsprechenden Gesetze hinter verabschiedet, obwohl sie es eigentlich müssten. Insofern ist das Problem ist nicht, dass es eine außerparlamentarische Linke nicht mehr gibt. Die gibt es durchaus zu vielen einzelnen Themen. Aber sie hat große Schwierigkeiten, sich umzusetzen und politisch irgendwie Zugriff zu kriegen. Es gibt aber auch jetzt keine einheitliche oder besonders koordinierte außerparlamentarische Linke, die also als große Bewegung, die einem Traum, einem konkreten, von mir aus auch Ziel, hinterhergehen. Das sicherlich nicht. Konkrete Zusammenarbeit dieser verschiedenen thematischen Bereiche oder Bewegungen, dieser verschiedenen Bewegungen zu den verschiedenen Bereichen, das ist auch was sicherlich noch fehlt. Was gemacht wird vor Ort, ganz kleine konkrete Schritte, da muss auch die Linke ganz unten wieder anfangen und an den konkreten Problemen anfangen zu arbeiten und nicht nur Flugblätter schreiben, Demonstrationen machen, sondern das, was allerdings auch schon gemacht wird, das ist ja nichts Neues, also das ist das Problem des Wohnungsmarktes gibt und dass es deswegen Besetzungen gibt, um das teilweise zum Thema zu machen, dass es Armut gibt und dass insofern zum Beispiel ganz banale Sachen wie Secondhand-Tauschbörsen und Bauernmärkte und so weiter in den besetzten Häusern inzwischen gemacht werden, damit die Leute mit dem bisschen Geld auskommen können und sich nicht überall dem Kommerz und der Erpressung hingeben zu müssen.
Also eine außerparlamentarische Linke gibt es in Italien. Mobilisierungspotenzial ist auch vorhanden, das hat sich gezeigt. Allerdings ist sie sehr zerstritten, die außerparlamentarische Linke. Laut Matthias Durchfeld ist der Versuch von Netzwerkarbeit, um eine linke Bewegung zu schaffen, die große Herausforderung der nächsten Zeit in Italien. Allerdings ist ein großes Problem, dass die Berlusconi-Regierung ein kulturelles Desaster hinterlassen hat. Nicht nur die Gesetzgebung war rassistisch, sie habe negative Stimmung und Antikultur hinterlassen. Und es wird Jahre brauchen, dies wieder gut zu machen.
Matthias Durchfeld vom Geschichtsinstitut in Italien in der Reggio Emilia im Gespräch mit Radio Korax in Halle. Den ganzen Beitrag, der neben der außerparlamentarischen Linken sich auch den linken Parteien widmet, findet ihr im Internet unter freie-radios.net. Und damit sind wir am Ende von ZIPFM, das heute von Radio Dreieckland in Freiburg zusammengestellt wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann. Tschüss und einen schönen Abend.